Was für ein besonderes Vorrecht es ist, hier zu sein bei euch in Bischofszell. Ich grüße euch ganz herzlich von meiner Familie. Ich komme aus dem Kanton Bern, der Nähe von Thun. Und es war ein wunderbares Vorrecht, einfach diese Einladung auch zu erhalten. Ich danke ganz herzlich auch dem neuen Vorstand. Und ich habe eine Botschaft vom Herrn bekommen. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Das ist mein Herzensanliegen, Jesus Christus. Und ich hoffe auch, dass es dein größtes Herzensanliegen ist, das Beste und das Kostbarste, das du in deinem Leben erfahren durftest. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und Jesus ist der Grund, weswegen wir hier sind, weswegen wir Hoffnung und Leben haben. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist dieses felsenfeste Fundament, auf dem wir stehen. Er ist der, der alles in allem zusammenhält. Durch ihn ist alles geworden. Er ist dieses Bild dieses unsichtbaren Gottes. In ihm ist verborgen die Weisheit aller Erkenntnis. In ihm ist alles verborgen an Herrlichkeit und Schönheit. Es wurde uns offenbar durch das, dass er Mensch wurde, dass er gesandt wurde und uns diese Liebe des Vaters näher brachte. Ich lade dich ein, dein Herz weit aufzutun. Du wirst gewisse Aspekte hören, die wohl neu sind. An gewisse kannst du anknüpfen. Andere sind dir vertraut, aber ich bitte dich, lass den Heiligen Geist dein Herz heute Morgen berühren, denn er hat Wunderbares bereit für dich. Jesus sagt uns allen, nachdem wir ihn als unseren Herrn und Erlöser erfahren und erleben durften, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Dieser Ruf der Nachfolge, sie ist sinnerfüllt. Sie ist voller Qualität, einer Qualität, die geprägt ist aus der Beziehung mit Jesus. Sie ist bestimmt vom Vater für uns, denn er hat uns hineingeliebt in diese Beziehung zum Sohn, zu Jesus Christus. Und Jesus ruft uns heute, wo wir sind, komm, folge du mir nach. Und wenn wir diese Begegnungen ansehen, die Jesus hatte, als er seine Jünger, seine Apostel berief, er rief sie aus ihrem Kontext heraus. Einige ließen ihren Reichtum zurück, ihr Geschäft, ihr Unternehmen zurück. Andere wurden herausgefordert, ihren Wohlstand loszulassen und nicht ihr Vertrauen auf das Zeitliche zu setzen. Und sie entschieden sich, ihm nachzufolgen. Und so ist dieser Ruf gegen uns gerichtet, gegenüber der Gemeinde vorhanden. Komm, folge mir nach. Komm, lerne von meinem Herzen. Lege alle deine schweren Lasten ab und nimm auf dich mein sanftes Joch. Denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig und ich will, dass du in der Nachfolge zum Ziel findest. In die Ewigkeit kommst, wo du eines Tages von Angesicht zu Angesicht mir begegnen wirst. Die Hoffnung der Herrlichkeit ruht in diesen Menschen, die Christus erkennen. Er hat Wohnung genommen und er ist da und er möchte uns begegnen. Ich möchte heute einen Vers, einen Halbverse mit euch teilen aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 4, Vers 1, 2. Und wir wollen hier tiefer gehen, denn es sind so wunderbare, kostbare Schätze darin enthalten. Jesus sagt uns, wir sollen ihm nachfolgen. Und das ist die Grundlage, weswegen wir als Gemeinde unterwegs sind. Weil wir unterwegs sind in der Nachfolge Christi, des Herrn, des Auferstandenen. Individuell, wie wir geprägt sind und wo wir stehen, die Nachfolge eint uns und hilft uns, dass wir gemeinsam unterwegs sein können. Und hier hält Lukas Folgendes fest. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage versucht, umhergeführt, versucht und vom Teufel auf die Probe gestellt. Jesus aber. Ich möchte dich fragen, wie siehst du Jesus? Worin erkennst du Jesus? Mitten in deiner Wüste des Lebens, mitten in deiner Herausforderung, In Momenten, wo du müde bist, herausgefordert bist, wo du dürstest nach Sinn, nach Leben, nach Hoffnung, nach Stärkung, nach Orientierung, wo du gerne Beziehungen haben möchtest, die gelingen, wo du aber, wenn du um dich herumschaust, mehr Wüste siehst, Dürre siehst, Herausforderungen siehst. In der Wüste, ich darf jetzt bald wieder in eine Wüste gehen, nach Israel, wir sehen dann die Wüste vom Negev. In der Wüste ist es heiß, extrem heiß. Und es ist eine lebensfeindliche Umgebung. Unter der Nacht ist es kalt, kühl. Auch das ist dann nicht angenehm. Also wenn man dann ganz auf sich alleine gestellt ist in so einer Wüste, das ist nicht so angenehm. Und man ist herausgefordert, ist im Überlebensmodus, im Überlebenskampf. Man überwindet und man merkt plötzlich, alle Ablenkungen sind nicht mehr da. Man ist mit sich selbst beschäftigt. Man ist fokussiert zu leben, zu überleben. Und manchmal gibt es so diesen Überlebenskampf, diese Herausforderung auch in unserem Leben. Und deswegen denke ich, dass dieses Bild auch ganz gut passt aus Israel, aus der Wüste Negevs. Weil selbst Jesus musste durch eine Zeit der Wüste gehen. Aber mitten in dieser Zeit der Herausforderungen will uns der Herr sich selbst zeigen und offenbaren. Wie siehst du Jesus? Matthäus, der Evangelist und Apostel, schreibt in seinem Evangelium, wer Jesus ist und hat einen bestimmten Fokus, eine gewisse Ausrichtung, die er hat. Er zeichnet all jenen Juden, die er anschreibt, Jesus als den Messias, als den Retter, als den König der Juden. Diese gläubigen Menschen, die zusammenkamen in Jerusalem, die Pfingsten erlebten, wo eine Erweckung losbrach, 3000 Männer kamen zum Glauben, plus die Frauen und die Kinder. Sie ließen sich taufen, sie hatten täglich Gemeinschaft, sie trafen sich im Tempel und in den Häusern. Und es brach eine Verfolgung los. In der Apostelgeschichte 7 können wir es lesen. Und sie wurden zerstreut und sie fragten sich, wie ist jetzt das nun? Und der Apostel Matthäus begann jetzt nun hier diesen Brief zu schreiben und an sie zu adressieren und auf sie auszurichten. Er schreibt sie an und sagt, Jesus ist König und bleibt König und seine Königsherrschaft wird kommen und anbrechen und es wird ein Friedensreich sein. Mitten in der Verfolgung spricht Matthäus ihnen Frieden zu, Trost zu, Ruhe zu, Geborgenheit zu und Halt und stärkt sie in dieser Wahrnehmung. Und Matthäus ist auch der, der schreibt, dass noch ein Gericht kommen wird. Und er sagt, der Tempel wird zerstört werden, so wie es Jesus prophezeit hat. Und er erinnert sie an all das, was Jesus angekündigt hat, wo er geweint hat über Jerusalem und er gesagt hat, dieser Tempel wird zerstört werden. Ihr habt so lange gebaut, darum ihn aufzubauen, aber alles wird zersplittert werden, zerstört werden. Und Matthäus hält es fest und sagt, in all dem kommt Gott durch Jesus Christus trotzdem zum Ziel. Und er wird sein Friedensreich aufbauen. Das war ja die Frage, als die Apostel Jesus sahen als den Auferstandenen, bevor er in den Himmel aufgenommen wurde, fragten sie ihn, wann kommt denn dieses Königreich, wo die Römer vertreibt? Sie erwarteten es. Und er sagt, es ist nicht an euch, es zu wissen, der Zeitpunkt und der Moment. Aber eines sei euch gewiss, das Königreich gehört euch und ihr habt Anteil daran. Und Matthäus schreibt sie an. Markus schreibt an einen anderen Adressat. Markus hält den Messias, den Retter hoch, als den Knecht Jahwes, als den Diener des Herrn. Und er schreibt an die Römer. Markus Evangelium ist ausgerichtet an römisch geprägte, denkende Menschen. Und wenn man sein kurzes Evangelium liest, diese 16 Kapitel, da sehen wir immer Handlung, Auftrag, Umsetzung, Tat und Bericht. So ganz militärisch. Ein kurzes, knackiges Format und es wurde hier festgehalten, dass Jesus der Diener, der Knecht des Herrn ist, wie es Jesaja prophezeit hat. Und er eine Autorisierung hatte und eine Setzung und wenn er betete, da geschahen Dinge, Wunder und Zeichen und Heilungen und Befreiungen und er hält es fest und er ist der der so oft diese Dringlichkeit auch vermittelt. 40 Mal können wir dieses Wort lesen, sofort, oder sogleich, oder im gleichen Augenblick. Und er war voll Enthusiasmus, Entheos, voll dieser Leidenschaft Gottes. Entheos, also in Gott sein, er war voll in Gott. Und er sagte, Jesus Christus war voll in Gott eins. Und was er tat, gab gleich eine Wirkung. Und so hatte er eine Mission, dieser Markus, als er sein Evangelium schrieb, und er sagte, auch euch, den Römern, den Heiden, euch gilt das Evangelium. Er betonte nicht primär die Lehre, sondern die Taten Jesu. Und dann sehen wir das Lukas-Evangelium, und er zeigt uns wieder Jesus. Jesus als den Menschensohn. Und Lukas schrieb sein Evangelium chronologisch, denn er hatte einen gewissen Adressat vor sich, die Griechen. Und die Griechen, sie liebten die Weisheit, die historische Genauigkeit. Alles wurde wunderbar genau dokumentiert und recherchiert von den Griechen, und sie waren weisheitsorientiert. Und so bringt er ihnen Jesus als Menschensohn in der Genauigkeit, dass Jesus als Sohn Gottes auch ganz Mensch war. Hunger hatte, Durst hatte, das Bedürfnis nach Schlaf und Erschöpfung kannte. Und er bringt ihnen Jesus näher als den vollendeten Prototyp, als dieses Abbild Gottes, wo sie sich orientieren könnten. Denn sie waren so fixiert auf die beste Ernährung, auf den besten Schlaf, Tagrhythmus. Sie gaben alles, dass sie fit waren. Und sie liebten diese Genauigkeit. Und so war es Lukas, der alles chronologisch aufschrieb. Lukas war ja kein Apostel, er war ein Evangelist. Er war keiner von diesen Zwölfen, sondern er schrieb sein Evangelium, als Paulus 2 Jahre im Gefängnis war von Caesarea, in der Nähe von Jerusalem. Da hatte er Zugang zu Paulus und er konnte ihn befragen. Und so hatte er auch Zugang zur Mutter Jesu, zu Maria, die noch lebte, und zu Matthäus und Markus und Johannes. Und so schrieb er alles chronologisch auf, weil er die Griechen, die Verlorenen vor sich hatten. Und er ist der einzige Evangelist, der die Frau hochhielt, weil er merkte, die Frau hat eine wunderbare Stellung im Reich Gottes. Und so sehen wir das 4. Evangelium aus dem Johannes-Evangelium. Und es wird uns gezeigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Göttlichkeit, die Erhabenheit wird uns hier geschildert. Und am Ende des Evangeliums von Johannes sehen wir, dass Johannes sagt, es könnte noch viel mehr geschrieben werden. Ganze Bücher könnten gefüllt werden über der Gottheit des Messias, des Retters. Und er ist es, der sagt, wer er ist, der Herr. Und Jesus sagt über sich dann im Johannes-Evangelium, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weinstock, ich bin die Türe, ich bin der Anfang und das Ende, ich bin das Wort, das Fleisch wurde. In mir seht ihr die Herrlichkeit. Jesus ruft dich in seine Nachfolge. Wie erkennst du Jesus? Und wie bist du geprägt? Wir alle haben eine Prägung, eine Biografie, eine Erziehung, eine gewisse Art, wie wir denken und Prozesse verarbeiten. Und Jesus möchte in der Unterschiedlichkeit, wie wir geprägt und ausgerichtet sind, uns alle in seine Nachfolge rufen und uns gegenseitig zum Segen setzen. Denn er ist das Alpha und das Omega. Er ist das Haupt der Gemeinde, der alle Glieder am Leib lenkt, wie es ihm gefällt. Er ist das Fundament von unserem Glaubensleben, von unserer Erlösung, aber auch von unserem Miteinander und Füreinander, zur Ehre und zur Verherrlichung Jesu. Und es ist so wertvoll, auch zu sehen, dass gewisse Gemeinden in einer gewissen Art geprägt sind. Ich komme ja viel herum als Gemeindebauer, Pastor und Evangelist, und ich sehe in den verschiedensten Denominationen, und je nachdem, wo man ist, sieht man eine gewisse Handschrift und Prägung, eine gewisse Vorliebe, auch welche Evangelien am meisten auch betont werden, wie die Kultur des Gottesdienstes ist. Und schlussendlich sind wir auch als Gemeinden, wo wir sind in der Region, uns gegenseitig zur Ergänzung und zum Segen gesetzt, damit wir als Leib Jesu in einer Region Jesus Christus verherrlichen als das Haupt. Jesus sehen. Jesus heißt auf Hebräisch Heil, Yeshua. Yeshua ist Heil. Wenn du Jesus siehst, siehst du deine Rettung mitten in deinem Alltag. Wenn du Jesus beginnst zu sehen, beginnst du ihn zu sehen, der die Antwort ist auf deine Frage. Wenn du ihn beginnst zu suchen, findest du ihn als deine Hoffnung, mitten in Hoffnungslosigkeiten und Wegen, Situationen, wo du den Weg suchst. Jesus ist das ewige Leben. Und wenn wir ihn erkennen, finden wir das ewige Leben. So heißt es im Johannes Kapitel 17, Vers 3. Darin besteht aber das ewige Leben, dass wir ihn, den Sohn, erkennen. Und dazu sind wir berufen. Wir sind berufen zum ewigen Leben durch Jesus Christus, weil er die Rettung ist, das Heil. Und so gehen wir wieder zu diesem Ausgangsvers, wo es heißt, Jesus aber, ja, Jesus aber, dank Jesus leben wir, sind wir hier zusammen. Dank Jesus ist er, ja, jetzt haben wir so viel bekommen, er ist das Beste. Jesus aber, er war voll Heiligen Geistes. Voll Heiligen Geistes und er kehrte vom Jordan zurück. Er kehrte vom Jordan zurück. Er kam voll Heiligen Geistes vom Jordan. Was machte Jesus am Jordan? Er, der Sohn Gottes, der ganz Menschensohn war. Er ließ sich taufen am Jordan. Wenn man die Taufstelle in Israel besucht, das ist ja nicht so ein großer Fluss wie der Rhein oder die Limmat oder die Aare. Das ist ja ein wenig breiter als ein Bach, je nach Saison, wie viel Wasser das der Jordan führt. Und bei dieser Taufquelle, wo man hineinsteigen kann, da kann man gut noch stehen mitten im Jordan. Also der ist vielleicht 1,40 Meter tief und eignet sich wunderbar zum Taufen. Also wenn du noch nicht getauft bist und du denkst, einmal in Israel würdest du das gerne tun, ja, du bist herzlich eingeladen, das auch in Israel zu tun, im Jordan. Aber du kannst das auch hier tun, in der Tour, je nachdem, wie viel Wasser das sie führt. Ich habe ja mal in Andelfingen gewohnt, so kenne ich ein wenig die Region. Aber die Taufe ist zentral. Und sie ist keine Erfindung von Jesus. Jesus ließ sich taufen auf die Anweisung von Johannes, dem Täufer, dem Untertäufer. Er tauchte sie ganz unter das Wasser. Baptizomai. Er versenkte sie. Das war ein Untertauchen. Da hielt man dann die Nase vielleicht zu, damit es ein wenig angenehmer war. Ja, aber er ließ sich taufen und dies nicht einfach, weil das jetzt eine Erfindung war von Johannes, dem Täufer, sondern weil es ein jüdisches Verständnis war des Herrschaftswechsels. Und so sehen wir das auch schon, dass es das gab im Alten Bund, der ja nicht aufgehoben ist. So lesen wir im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 1 und folgende, dass alle Juden, alle Israeliten, die aus Ägypten befreit wurden, unter der Leitung von Mose, sich taufen ließen durch das Rote Meer. Also der Auszug aus Ägypten, die Spaltung des Roten Meeres, als Mose seinen Stab erhob, als sie in die Freiheit kamen, hinein ins verheißene Land, als sie danach die Kundschafter aussandten, das war aus biblischer Betrachtung, wie es das Wort Gottes sagt, eine Taufe. Und dann kam ja die Zeit, dass sie die Kundschafter hinaussandten, zwei hatten einen positiven Bericht und waren überzeugt davon, dass der Herr wirklich auch das Volk Israel in das verheißene Land führen kann. Josua und Kaleb, die anderen 10, waren negativ orientiert. Und dann hieß es, dass sie danach getauft wurden unter der Wolke der Herrlichkeit Gottes im Namen von Mose. Also sie kannten die Taufe schon vor Johannes den Täufer. Und es heißt, Jesus kam vom Jordan, er ließ sich dort taufen. Ich möchte dir ein Bild zeigen von der Wüstenwanderung der Wolkensäule, wie es ein Künstler gezeichnet hat. Und ihr seht hier einen Würfel. Ja, warum einen Würfel? Gut, der Pfeil war wohl nicht so dargestellt und ersichtlich, denn der Herr führte ja das Volk durch die Wüste. Aber der Würfel ist eine Anspielung und eine Offenbarung auf das, was dann im neuen Jerusalem wieder ersichtlich wird in der Offenbarung Kapitel 21. Denn das neue Jerusalem ist quadratisch. Ihr könnt es zu Hause einmal lesen und vertiefen für euch. Und es zeigt diese himmlische Stadt, diese himmlische Behausung, diese Herrlichkeit Gottes. Sie erlebten also ihre Taufe unter der Wolke in der Herrlichkeit und Schönheit Gottes. Und in der Nacht war ja dies eine Feuersäule. Und die Shekinah-Herrlichkeit offenbart sich im biblischen Kontext entweder in einer Wolkensäule, im Licht, oder durch die Stimme, die da redet, und dann in der Offenbarung von Jesus Christus. Jesus zeigt uns hier, dass die Taufe dazumals schon real war. Wie der Wind kam zu Pfingsten ins Obergemach von den 120, die zusammen beteten und warteten, bis die Verheißung des Vaters kam, erlebten sie, die da wanderten, durch die Wüste 40 Jahren die Taufe, das Übernatürliche erfüllt sein. Und es ist auch ein Zeichen auf diesen Fels, der sie begleitete, von wo sie geistlich trinken konnten, gestärkt wurden und erlebten, dass es keine Krankheiten gab unter ihnen. Eine wunderbare Offenbarung, die hier Paulus zeigt im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, 1 bis und mit 12. Und es zeigt uns, dass die Taufe eben keine neue Erfindung war von Johannes dem Täufer oder von Jesus oder seinen Jüngern. Und auch der Missionsbefehl, den er uns gab, geht hin und macht Nationen zu Jüngern, taufet sie und lehret sie halten, alles. Das ist keine Erfindung von Jesus, sondern es war ein Grundgedanke Gottes des Ewigen für die Menschen, dass ein Herrschaftswechsel geschieht von der Finsternis ins Licht, von der Verlorenheit ins Angenommenwerden, von der Sinnlosigkeit in ein Leben mit Sinn. Und so sehen wir dann hier weiter. Jesus kam vom Jordan. Was machte er dort? Er ließ sich taufen. Ja, Jesus, Sohn Gottes, warum musst du dich taufen lassen? Johannes sagte ja, es sollte eigentlich umgekehrt sein. Ich bin nicht würdig, dir die Riemen deiner Sandalen zu öffnen. Denn das ist ja das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Ich bin nicht würdig und qualifiziert. Und Jesus sagte, lass es so geschehen, damit Gerechtigkeit erfüllt würde. Jesus identifizierte sich mit seinem Ja zur Taufe ganz mit der Botschaft des Wegbereiters des Johannes des Täufers. Und er sagte, jawohl, ich stehe zu diesem prophetischen Wort, dass er der Wegbereiter ist. Und dann sagt er damit aber auch mit seinem Ja, ich identifiziere mich mit dem gläubigen Überrest in Israel, die bereit sind umzukehren, wenn du dich taufen lässt. Und ein Ja hast zur Taufe, sagst du immer auch mit allen Christen weltweit, die auch getauft sind. Ja, wir gehören zusammen. Wir sind miteinander ein Leib, ein Vater, ein Glaube. Eine Taufe. Und du sagst damit, wie Jesus, ich identifiziere mich auch mit dem, dass ich ein Sünder bin und Erlösung brauche. Das ist das, was wir leben sollen. Unser altes Leben soll beerdigt sein in der Taufe. Und was wir nun leben, leben wir in der Neuheit Christi Jesu. Also wenn wir aus dem Wasser kommen, sind wir bildlich gesprochen, geistlich gesprochen, nicht mehr erkennbar in der unsichtbaren Welt. Man sieht nicht mehr dich, sondern Christus sieht man um dich, denn Christus lebt in dir. Und du bist nun verborgen in Christus. Jesus heißt es im Kolosserbrief. So seht euch nun nicht mehr fleischlich, sondern seht euch geistlich als neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und so identifizierte sich Jesus nicht nur mit der Botschaft, mit dem, dass er sich eins machte mit allen Sünden, die er gekommen ist, um zu retten. Er identifizierte sich auch mit dem Auftrag, Messias zu sein. Denn es war sein Dienstantritt. Mit der Taufe beerdigte er sein privates Leben als Zimmermann. Und er sagte, nun lasse ich mich senden und befähigen und ausrüsten und zurüsten für das, was der Vater durch mich wirken möchte, zur Offenbarwerdung seiner Herrlichkeit. Und Jesus sagte, jawohl, ich bin bereit, auch meine privaten Interessen, meine Hobbys, meine Vorlieben abzulegen und zu sagen, Herr, ich möchte gern das tun, was dir auf dem Herzen liegt. Und er war bereit, Gerechtigkeit zu erfüllen, die Forderung des Gesetzes zu erfüllen, denn Jesus war ganz Jude. Und er erfüllte die Forderung des Gesetzes ganz. Er ist nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. Und er ist die Erfüllung der Forderung des Gesetzes. Und da sehen wir in diesem Kontext auch, dass Jesus voll Heiligen Geistes vom Jordan kam. Jesus wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und diese hörbare Herrlichkeit Gottes, diese hörbare Schekina Gottes wurde offenbar im Jordan. Und der Himmel öffnete sich und der Vater sprach, du bist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und der Heilige Geist kam hernieder in der Form einer Taufe. Und das ist genau das, was auch uns als Gemeinde, was dir zusteht, nachdem du dein Leben beendet hast und gesagt hast, ich kapituliere, ich erkenne, ich brauche Erlösung. Ich brauche Jesus. Ich beendige mein Leben in der Taufe. Ich will ein neues Leben führen, dass du dich ausrichtest auf den, der dir das Beste gibt, nämlich den Heiligen Geist, die Gabe des Vaters. Die Gabe des Vaters, sie steht dir zu, mir zu, und sie möchte dein Leben ausfüllen und dich in diese Fülle hineinbringen, obwohl vielleicht auch Zerbruch da ist, Dinge da sind, die widersprüchlich sind, die du nicht aufheben kannst, die kannst du auch nicht ungeschehen machen. Jesus machte nicht die römische Besatzung ungeschehen. Jesus hob das Gesetz nicht auf. Er stellte sich in diesen Spannungsbogen und ging hindurch, weil er gesandt war. Und diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sie hat verschiedene Bilder. Wenn wir das lesen im Alten und Neuen Bund, im Alten und Neuen Testament, sehen wir, wie uns die Bibel verschiedene Bilder zeichnet über die Taufe im Heiligen Geist. Einmal wird es als Geschenk, als die Gabe des Vaters für seine Kinder gezeichnet. Stell dir diesen Picasso vor, wie er den schönsten Vater zeichnet, wie er einem Kind ein Geschenk gibt. Und darunter schreibt die Gabe des Vaters, das Geschenk des Vaters. Und dann Bindestrich für dich. Dann sehen wir in der Bibel, wie er weiter zeichnet, der Geist Gottes und uns diese Taufe im Heiligen Geist näher bringt, als ein Angetanwerden von Kraft, als eine Freimütigkeit, als eine Freiheit, Jesus zu bezeugen und zu diesem Neuen zu stehen, Kraft, Zeuge zu sein. Der Apostelgeschichte 1,8 können wir es lesen, sowohl in Jerusalem, Samaria, Galiläa und bis an die Enden der Erde, bis nach Bischofszell, bis nach Hauptwilen, in diese wunderbare Region, bis zum Bodensee und darüber hinaus. Auch die Deutschen dürfen das schöne Thurgauer Dialekt hören und hören, was Jesus Großes getan hat in dir. Und er zeichnet diese Freimütigkeit, diesen Mut, diese Kühnheit und Besonnenheit. Und es wird gezeichnet als Trinken des lebendigen Wassers. Und wenn du trinkst von diesem Wasser des Lebens, wirst du nicht mehr dürsten, sondern du wirst eine Quelle des Lebens in dir haben. Jetzt gerade im Sommer haben wir ja im Oberland, wo ich wohne, diese Alpen, und für die Kühe und auch die Schafe und die Ziegen, die trinken am Brunnen. Und das ist immer wieder ein Schauspiel zu sehen, wie sie alle als Herde zusammenkommen zu diesem frischen, lebendigen Wasser. Es ist der einzige Religionsstifter, wenn man sagen könnte, der von sich behauptet, ich habe dir lebendiges Wasser. Er ist der Einzige, der sagt, wenn du davon trinkst, wirst du nie mehr Durst haben. Und es zeigt dir dieses Bild des Trinkens. Und es ist der erste Reflex eines Babys, das es gelernt hat und funktionstüchtig hat, das Trinken. Es ist ein Reflex, es ist automatisiert in dein Leben gelegt, dass du trinkst. Nicht nur Muttermilch oder irgendwas Feines anderes, sondern trinkst vom Wasser des Lebens, vom Heiligen Geist. Gott möchte, dass du jeden Tag wieder trinkst. So wie es im Psalm 23 heißt, und meine Schafe, sie trinken von diesem stillen Wasser des Lebens. Und sie werden sagen, er erquickt, er restauriert, er heilt meine Seele. Ein Bild auf das Trinken des Heiligen Geistes. Und das ist so wertvoll, wenn wir das so betrachten. Natürlich, es ist auch das Ummanteltwerden. Ein Bild, wo dir ein Mantel, eine Setzung, eine Salbung zugeteilt wird. Wir sehen auch die Feuerzungen oder wie auch der Herr das, die Taufe im Heiligen Geist beschreibt, als ein Reinigen der Tenne. Aber Jesus ist es, der diesen Dienst tut. Siehst du Jesus heute noch als der, der deinen Durst stillt, als dein Täufer im Heiligen Geist, als der Geber der Gaben des Heiligen Geistes, der Gnadengaben? Wir Schweizer, wir sind so ausgerichtet, dass es stimmt, dass es gut ist, dass es aufgeht. Und wir schätzen es, wenn wir auch ein Geschenk bekommen. Wir schätzen es, wenn wir einen guten Beruf haben, wenn wir Frieden haben in Beziehungen, wo wir ein gutes Gespräch führen können. Schätzen wir aber auch die Gemeinschaft mit dem Täufer, des Heiligen Geistes, mit dem Geber der Gaben. Schätzen wir seine Gegenwart. Ich bin heute hier, weil ich ihn liebe. Und du bist heute hier, weil du ihn auch liebst. Und ich möchte diese Liebe in dir wieder wecken, dass du wieder weiter einen Schritt gehen kannst hin dem nach, der dich gerufen hat, Jesus. Er ruft dich, einen Schritt weiter zu gehen, vorwärts zu gehen. Und er ist gekommen vom Jordan voll Heiligen Geistes. Er kam vom Jordan und er lehrte danach mit großer Vollmacht. Sie waren erstaunt darüber, dass er nicht lehrte wie ein Schriftgelehrter oder ein Pharisäer. Denn als er sprach, geschah was. Dämonen fuhren aus. Blinde wurden sehen, Taube hören, Stumme reden. Heilungen geschahen. Und Jesus ist heute noch der gleiche. Auch in unserer Mitte. Auch noch hier im Bischofssaal, im offenen Haus. Er ist immer noch der gleiche, auch mit dem, was ihr erlebt habt. Aber das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Er schreibt Neues und er schreibt weiter. Und nun sehen wir, dass es hier heißt, und Jesus kam voll Heiligen Geistes vom Jordan. Wohin kam er? In die Wüste. Und was geschah dann, als er kam voll Heiligen Geistes in die Wüste? Er wurde geprüft und getestet. Nachdem er ja in der Wüste war, 40 Tage, dann auch fastete, nichts trank und nichts aß, das war ja übernatürlich. Also probier es mal aus, einen Tag nichts zu trinken, schon nach einem Tag nichts zu essen, wird dein Körper rebellieren und du wirst nur noch überlegen, was könntest du wohl essen oder was könntest du wohl trinken, und du wirst plötzlich demütig und sagst, Wasser und Brot reichen auch schon. Er wurde getestet. Und was wurde getestet? Es wurde getestet, ob er wirklich der Sohn Gottes ist. Denn der Begriff Sohn Gottes ist nicht exklusiv nur für Jesus. Es heißt in der Bibel, dass die Engel benannt werden als Söhne Gottes. Hiob Kapitel 1, 6 und 38, 7 werden die Engel, die Cheruben und die Seraphime benannt als die Söhne Gottes. Wir Gläubigen werden benannt als Söhne, als Töchter Gottes. So die, die nun vom Geist Gottes geleitet werden, das sind Söhne. Die, die den Geist des Vaters empfangen haben, das sind die Söhne, die nun rufen, Abba, lieber Vater. Israel, das erlöste Volk, das in der Knechtschaft war unter der Herrschaft von Pharao, wird im zweiten Buch Mose 4, 22 beschrieben als mein erstgeborener Sohn. Auch hier wieder ein Hinweis, oder auch im Hosea 11, Vers 1. Israel wird als Sohn, als erstgeborener Sohn benannt. Und Jesus ist der, der uns zeigt, dass er der Eingeborene, Einzige in seiner Art ist, der nun diesen Titel tragen darf, Sohn Gottes zu heißen. Und ihm wird seiner Göttlichkeit das Menschliche beigefügt. Und das wird getestet. Und das heißt für uns als Gemeinde, für dich, der du in der Nachfolge bist, Folgendes, dass auch du als Kind Gottes Tests, Prüfungen, Anfechtungen und Versuchungen erdulden und erleben wirst. Wenn er, der Sohn Gottes, der geboren wurde vom Heiligen Geist, Sohn des Höchsten wird er ja genannt, der aus der Ewigkeit kam. Wenn er schon getestet wird, wie viel mehr dann ich und du, wir? Und das ist oft eine Botschaft, die man nicht mehr hört, dass es auch Prüfungen und Tests gibt. Denn die Tests sind ja da, nicht für Gott, damit er uns da leiden lässt, sondern damit wir uns bewähren können und hineinfinden in diese Reife, in diese Mündigkeit, in der Nachfolge. Die Tests sind da, damit du siehst, ob du dich bewährst. Und so ist diese Prüfung für Jesus so außerordentlich. Denn mit dem Auftreten Jesus, seinem Dienstbeginn, also voll Heiligen Geistes, dann in die Wüste kam, 40 Tage versucht wurde, zeigt sich hier noch eine wunderbare Brücke und Parallele. Denn Jesus identifizierte sich ganz mit dem Volk Israel. Er war 40 Tage in der Wüste. Israel, das Volk Israel, war 40 Jahre in der Wüste. Und so wie Jesus in allem versucht wurde, wurde auch das Volk Israel in allem versucht. Und wie oft können wir lesen in den ersten 5 Büchern Mose, in der Tora, wie sie murrten, wie sie klagten, wie sie gescheitert sind. Und das sind ja auch alles Bilder für uns, dass wir es ihnen nicht gleich tun. Also sehr pädagogisch, Erzieher ist da gut vorgegleist. Und das heißt hier, dass Jesus geprüft wurde als Sohn Gottes. Ja, weswegen wurde er geprüft als Sohn Gottes? Denn es heißt hier in Jeremia 22 bis Kapitel 22, 24 bis 30, dass auf der Nachfolge von König Joam, Konja und Joachim lag ein Fluch. Auf dem König Joachim lag ein Fluch, dass niemand mehr seinen Thron betreten durfte. Und hier heißt es, Jesus ist der Sohn Gottes, der Sohn aus der Familie Davids. Er wird ja auch genannt als Sohn Davids, als der, der sich erbarmt über den Kranken. Und nun heißt es, dass niemand mehr diesen Thron besteigen darf, niemand mehr diese Herrschaft, diese Königsherrschaft antreten darf. Aber weil Jesus ja nicht der Sohn Josefs war, sondern Sohn Gottes, hebt er und umgeht er diesen Fluch, der bestand im Alten Testament. Und er zeigt hier, er ist der Retter, er ist der Höchste, der Erhabene und er ist die Hoffnung für Israel, für dieses Volk, aus dem das Heil kommt. Indem wir nun als Gläubige aus den Nationen, als wilde Ölzweige eingepfropft sind, diesen edlen Ölbaum, wo die Wurzel uns trägt und nicht wir die Wurzel. Und er zeigt, ich bin der Sohn Davids. Ich bin dieser Nachfolger aus dem Hause Davids. Aber ich bin nicht unter diesem Fluch von Joachim, von Konja, jetzt, ja, kann ich es super aussprechen, ich bin derjenige, der diese Herrschaft antritt. Und so sehen wir diesen Vers, wie er uns zeigt, dass Jesus voll Heiligen Geistes vom Jordan zurückkehrte und in die Wüste gehen musste, weil es der Weg des Heiligen Geistes für ihn war. Es war der Weg des Heiligen Geistes für ihn, aber auch als Hoffnung für Israel, als Trost und Ermutigung und Inspiration für uns. Weil er der ist, der uns zeigt, wenn er schon durch eine Zeit der Prüfung, der Bewährung gehen musste, wie viel mehr wir, die wir Kinder Gottes sind, wir, die wir Verantwortung übernehmen als Leiter, als Mitarbeiter, als Älteste, der Diakone in der Gemeinde, wir sind berufen, vorwärts zu gehen und diese Identität zu festigen, dass wir jedes Recht haben, uns auch Kinder Gottes zu nennen. Jesus wurde herumgeführt in der Wüste. Er wurde nicht herumgeführt am See Genezareth oder am Mittelmeer, sondern an einem Ort, wo es karg war. Und manchmal erleben wir das auch, dass der Heilige Geist uns durch Situationen hindurchführt, damit wir zunehmen an Hingabe, mitten im Zerbruch, mitten in Fragen. Der Herr möchte dich ermutigen heute Morgen, dass du siehst, er ist der dir Anteil gibt am Bundesvolk, an diesem Volk der Erlösten, wo es mit seinem Leben, seinem Blut, seinem Leib dir Anteil gibt, dass du Anrecht hast an diesem erlösten Volk aus allen Nationen, dass alle eines Tages vor ihm stehen werden und ihn anbeten. In allem wurde er versucht, damit er für uns Fürbitte tun kann, damit er uns beistehen kann. Und so möchte ich gerne schließen mit diesem Gedanken, dass Jesus versucht wurde vom Teufel. Es gibt ja gerade jetzt in der Schweiz so eine Anti-Haltung der Medien, dass es den Teufel gar nicht gibt. Ja gut, sollen sie schreiben und berichten und recherchieren, wie sie möchten. Die Bibel sagt es ganz klar, dass es ihn gibt. Und er ist der Versucher, er ist der Durcheinanderbringer, er ist der, der stiehlt und raubt und zweit und verleumdet. Er ist heute noch der Gleiche. Er ist der Vater der Lüge. Und er ist auch der, der heute noch raubt, bedrückt, knechtet und Menschen in den Tod reißt. Die Bibel sagt es. Ist die Bibel noch die Referenz unseres Lebens, wenn es um diese Dinge geht? Jesus selbst wurde geprüft vom Widersacher höchstpersönlich. Und er hat sich in allem bewährt. Er war ohne Sünde, damit er für dich einstehen kann, damit du siegreich überwinden kannst gegenüber jeder Prüfung. Du musst keine Angst haben vor ihm, sondern du darfst wissen, er ist besiegt, er ist gerichtet. Jesus ist dein Herr, du führst in ihm ein Leben im Sieg, im Licht. Und so ist es ganz entscheidend auch zu sehen, dass wir, wenn wir in der Nachfolge von Jesus Christus sind, dass wir hineinwachsen und zunehmen in der Liebe und in der Erkenntnis. In der Liebe zum Vater, damit nicht die Liebe zur Welt in uns regiert, sondern die Liebe des Vaters in uns pulsiert. Dass wir einander lieben können, wie er uns geliebt hat. Und in dieser Qualität der Liebe zunehmen dürfen. Es gab diese drei Prüfungen und das ist auch dann das Finish der Verkündigung. Was sind diese drei Prüfungen, die allen Menschen widerfahren und auch dem Leib Jesu immer wieder auch als Test begegnen? Es heißt hier im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierden der Augen und der Hochmut des Lebens, sie sind nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Begierden der Augen, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Stolz des Lebens, sie sind Tests. Wenn wir sie bestehen und überwinden, wenn wir darin uns bewähren können, führt es dazu, dass andere Menschen durch unsere Hingabe und Nachfolge wieder zum Leben finden, wieder hineinkommen in einen Lebensstil des Überwindens und des Sieges. Wenn wir scheitern, dann dürfen wir unser Scheitern, unser Versagen bekennen. Und es ist gut, denn der Herr fühlt mit uns mit und er hilft uns auf. Denn aus unserer Kraft können wir gar nicht bestehen, werden wir nicht siegreich sein, aber aus dem Geist Gottes heraus werden wir siegreich sein. Und da gibt es diese Begierde des Fleisches. Jesus wurde mit dieser Begierde des Fleisches versucht in der ersten Erprobung des Widersachers in der Wüste. Wenn du Sohn Gottes bist, wenn du der bist, der Verheißene, dann sprich doch zu diesem Stein, er werde Brot. War die Versuchung des Fleisches, denn es hungerte ihn nach 40 Tagen und nichts trinken. Und er war versucht, seine Göttlichkeit, seine Identität zu missbrauchen, damit die Begierden, das Verlangen, die Sehnsucht des Fleisches, den Hunger, den Schmerz, den er verspürte, auf eigene Vollmacht und aus eigener Kompetenz zu bewältigen. Und wie oft stehen wir gerade bei diesem Punkt an, dass wir aus eigener Kraft, eigenem Gut tun können, aus eigener Kompetenz denken, wie es gut ist, und versuchen, das zu tun, was uns gar nicht zusteht, was wir Gott tun lassen sollen. Denn Jesus sagte, der Mensch allein lebt nicht vom Brot, sondern von einem jedem Wort, das aus seinem Mund kommt. Aus seiner Weisung leben wir. Und dann ist es auch demütig zu sagen, ich hab's nicht im Griff, ich mache einen Schritt zurück. Herr, rede du, wirke du, handle du, versorge du, leite du, zeig es du auf. Schenke du dieses Wort, das Einheit bewirkt, das Versöhnung wieder möglich macht. Die Begierde des Fleisches, sie ist da. Aber wer Jesus Christus nachfolgt, sein Kreuz täglich auf sich nimmt und ihm nachfolgt, wird leben, dass diese Begierde des Fleisches nicht triumphieren kann in der Nachfolge. In deiner Nachfolge, aber auch nicht in der Nachfolge einer Gemeinschaft, die unterwegs ist, Jesus dem guten Hirten nach. Die zweite Begierde, die Begierde der Augen. Der Widersacher, der Teufel, versuchte Jesus mit diesem Test. Wenn du mich anbetest, werde ich all diese Reiche dir geben, denn mir wurden sie übergeben, sagt der Widersacher. Ja, von wem wurden sie ihm, dem Widersacher, übergeben? Von Adam und Eva, die fielen in die Sünde. Da wurde ihm die Herrschaft gegeben, denn ursprünglich wurde es dem Mensch zugesprochen zu herrschen. Wenn man das liest, im ersten Buch Mose. Und er sagt, bete mich an und ich werde diese Reiche dir geben, denn ich habe die Kompetenz, sie zu geben, wem ich will. Und er war fasziniert von diesem Reichtum, dieser Pracht und Schönheit, der Herrlichkeit in den Nationen. Und es wurde seinen Augen gezeigt. Und wie oft ist es bei uns so, dass wir gerade mit unseren Augen viel auch zu kämpfen haben. Darum sollen wir einen Wächter haben, was wir ansehen und was wir fokussieren. Dieses Gesetz des Sehens ist heute noch aktiv, sonst gäbe es nicht so eine starke Werbeindustrie. Denn was du siehst, ansiehst, fokussiert, das bekommt Macht und Einfluss über dich. Und so haben wir heute oft dieses Vergleichen. Oft kommt dann auch aus diesem Anschauen des Nächsten Neid, Missgunst und Eifersucht, weil wir denken, der hat's besser. Das Sehen bereitet viel Not im Leib Jesu und in deinem Leben, weil du Dinge ansiehst, die dich prägen, die sich eingravieren in dein Herz. Wenn du Dinge anschaust, Gräuel anschaust, Tod, Not, Mord anschaust, das brennt sich durch das Sehen in dein Herz, in deine Seele ein. Und deswegen sagt der Herr, habt Acht über die Begierde des Augen, denn sie sind unersättlich, die Augen, sie wollen immer wieder etwas Neues sehen. Und Jesus sagte, es ist nicht gut. Und er begegnet dem Widersacher mit den Worten, er sagt, es steht geschrieben, so soll es Gott den Herrn alleine anbeten. Und was geschieht, wenn wir den Herrn anbeten, wenn wir unsere Hände erheben, wenn wir uns ihm nahen, seinem Thron, da sehen wir sein Angesicht. Und weil wir ihn sehen, werden wir verwandelt in sein Bild. Wenn du Christus beginnst zu sehen als dein guter Hirte, beginnst du zu sehen, was deine Hoffnung ist, dein Leben ist. Wie siehst du den Nächsten? Siehst du ihn mit einem Potenzial, das Gott freisetzen möchte, als mit einer Individualität? Wie siehst du deine Nöte, deine Probleme? Wie siehst du deinen Umzug ins nächste Haus als Chance, als Versorgung, als Führung? Wie siehst du es? Und Gott möchte dir diese geistliche Sicht geben, wie er es sieht, und dich freisetzen von allem dem, was dich wegzieht, ablenkt und irritiert. Und die dritte, letzte Begierde ist die Begierde der Hochmut. Hochmut kommt vor dem Fall. Ist heute noch so. Stolz, Überheblichkeit, Arroganz. Sie kann auch ganz fromm daherkommen und sie führt zum Fall. Wenn du der Sohn Gottes bist, so sagt doch die Schrift, du kannst dich hier herniederwerfen und er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich bewahren und dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und was sagt Jesus? Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Hochmut, Stolz ist etwas, das wir nur überwinden, indem dass wir beten. Denn Gebet ist ein Ausdruck der Demut. Lasst uns in der Nachfolge nicht aufhören zu beten, ihn zu suchen. Die Gnade, die er uns gibt, die uns hilft, mitten in unserer Herausforderung. Und ich lade dich ein, dort, wo du bist, dem Herrn eine Antwort zu geben. Wenn du die Freiheit hast, bitte ich dich aufzustehen. Und wir werden jetzt einfach einen Moment haben, wo ich dir die Möglichkeit gebe, vor Gott, deinem himmlischen Vater, eine Antwort zu geben. Und ich möchte am Ende dann beten für dich. Und Vater im Himmel, wenn wir als Gemeinde hier im Bischofszell versammelt sind, da wollen wir dich sehen als der, der regiert auf dem Thron, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und du hast gesagt, dass dein Wort nicht fruchtleer zurückkommt, dass es scharf trennt Seelisches vom Geistlichem. Dein Wort ist Leben. Aber es überführt uns auch von Schuld, von Fremdschuld und Eigenschuld, von Vergehen, Versäumnissen, aber auch von Dingen, die wir merken, du sprichst sie an, Heiliger Geist. Und ich bitte dich jetzt für jedes Einzelne, das mich hört, das mich sieht, sei das hier oder via Aufnahme, dass du hineinwirkst ins Herz und uns freisetzt zu diesem Leben, das du über uns denkst. Dass wir hineinfinden in dieses verheißene Land, wo wir deine Verheißungen ergreifen, wo wir sehen, wir kommen heraus, gestärkt heraus aus der Krise, weil wir zugenommen haben in der Überwinderkraft. Und Vater im Himmel, ich danke dir auch für jedes Einzelne, wo einfach hier ist, gerade jetzt, Treue hält gegenüber deinem Leib, gegenüber der Gemeinde, dass du sie stärkst, denn du hast es gern, wenn wir treu, loyal sind gegenüber dir und deinem Wort, gegenüber denen, die du uns zum Segen gesetzt hast. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du eine ganz neue Erfrischung freisetzt, eine neue Stärkung schenkst. Dass dort, wo Mangel ist, dass du diesen Mangel ausfüllst. Dass dort, wo ein Hunger ist nach einem neuen, frischen Wort, wo du sprichst, dass du ganz neu die Ohren öffnest, dass sie hören, was du sprichst, Heiliger Geist, in ihre Leben, in ihren Beruf hinein. Ich bitte dir aber auch, Vater im Himmel, dass du ihnen dieses Wasser des Lebens schenkst und dass sie ganz neu beginnen zu beten und bitten, gib mir, Herr, neu dieses Wasser des Lebens. Ich dürste, ich verlange nach Frieden, nach Ruhe. Und dort, Vater im Himmel, wo wir gescheitert sind, wo wir gefallen sind, da bekennen wir es und wir bringen es als Licht und sagen, Herr, vor dir ist Vergebung und Gnade. Du, Herr, zerbrichst das geknickte Rohr nicht, sondern du richtest es auf. Dort, wo nur noch ein glimmender Docht ist, du zündest neu diesen glimmenden Docht an mit dem Feuer deiner Leidenschaft und Liebe, dass es wieder brennend ist. Dort, wo gerade Herausforderungen sind, Anfechtungen und Bedrückungen, du bist auch der, der freispricht und gerecht spricht gegenüber all dem, was der Widersacher gegen uns verwenden will. Wenn der Herr für dich ist, wer kann gegen dich sein? Nichts kann dich trennen von dieser Liebe des Vaters. Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges, nichts Hohes, noch Niedriges, kein Engel, noch ein Dämon, noch der Tod kann dich scheiden von dieser Liebe des Vaters. Und so segne ich dich mit dieser Liebe des Vaters und dieser Gnade Jesu Christi und dieser innigen, tiefen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dass du ganz neu erfüllt und gestärkt vorwärts gehen darfst. In dieser Hoffnung des Lebens, die Jesus dir gegeben hat. In Jesu Namen. Amen.